So viel haben Sie schon gemerkt. Es ist nicht so einfach. Wir wissen nicht mehr, wie wir heute sprechen können, wie wir heute sprechen sollen. Und das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir sprechen über Sprachverwirrung. Konfuzius wurde einmal gefragt, was er als erstes machen würde, wenn er ein Land zu regieren hätte. Er sagte, ich würde vor allem die Sprache verbessern. Wenn die Sprache nicht einwandfrei ist, sagt man nicht, was man meint. Wenn das Gesagte aber nicht das ist, was man meint, bleibt ungetan, was getan werden soll. Wenn es ungetan bleibt, verfallen die Sitten und die Künste und das Recht geht in die Irre. Wenn das Recht in die Irre geht, ist das Volk hilflos und unsicher. Deshalb darf in dem, was gesagt wird, nichts Willkürliches sein. Es gibt nichts Wichtigeres. So, das hat er damals gesagt und so sieht es heute auch aus. Das Volk ist hilflos, aber es gibt Hilfe. Und Jens Kegel bietet Hilfe an. Wie sieht diese Hilfe aus?
Also ich weiß nicht, ob ich sie zum Freund mache oder Feind mache, indem ich ihnen gleich vehement widersprechen möchte, beziehungsweise Konfuzius, wenn er sagt, dass er die Sprache verbessern möchte von oben nach unten, dann widerspricht das dem natürlichen Prozess, wie Sprache entsteht, wie Sprache sich entwickelt. Und ich glaube, da sind wir auch gleich beim Kernpunkt. Nein, ich glaube nicht. Wir sind beim Kernpunkt der Sprachentwicklung generell. Sprache entwickelt sich durch die Sprachnutzer. Das sind im deutschsprachigen Raum in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz diejenigen, die Deutsch sprechen und nicht von oben herab. Ob das Konfuzius wäre als einzelne Person, ob das einzelne Regierungen sind, ob das Institutionen sind, Sprache entsteht immer nur und entwickelt sich immer nur mit den Sprachnutzern selbst. Und der zweite Punkt dazu, und das ist der zweite Punkt dieses Kerns, der Aussage, wenn wir Sprache von oben durch wen auch immer verändern wollen und das auch tun und das auch versuchen durchzusetzen mit verschiedenen Machtmitteln, dann gehen wir in Richtung totalitäres System.
Ich will nochmal auf meine Frage zurückkommen. Wie sieht denn die Hilfestellung von Jens Kegel aus, die er bietet? Ich möchte Jens Kegel ein bisschen vorstellen, der Coachings anbietet. Und wie sehen die aus? So, und was gibt es denn nun? Es gibt diese Angebote, das erwähnte Coaching. Das kann man in Berlin wahrnehmen.
Naja, ich muss vielleicht nicht ausholen, aber diesen Begriff mal definieren. Weil Coaching heutzutage fast jeder anbietet, egal ob Ausbildung oder nicht. Und Coaching wird teilweise synonym mit Seminaren oder Vorträgen oder Begleitung oder Beratung verwendet. Das ist es nicht. Beim Coaching hat der berühmte Coach mehrere Methoden, um dem Coachee oder dem Klienten selber Erkenntnisse zu geben. Das heißt, bei einem Rat gebe ich von außen und bei einem Coaching versuche ich mittels verschiedener Methoden, vor allen Dingen Fragetechniken, dem Klienten selbst oder ich versuche denen zu helfen, dass er selbst zu den Erkenntnissen kommt. Aber diese Coaching-Geschichte macht vielleicht 15-20% meiner Tätigkeit aus. Dann kommen 15% Werbetexte, Reden dazu. Der überwiegende Teil hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert, sind Seminare vor allen Dingen für Führungskräfte.
Was wollen die Leute wissen? Was haben die für Sorgen oder was versprechen sie sich davon, dass sie solche Seminare oder so ein Coaching besuchen?
Das ist eine gute Frage. Was versprechen die sich? Die allermeisten versprechen sich, gib mir die 12 goldenen Regeln der Rhetorik, gib mir die 10 goldenen Regeln der Mitarbeiterführung, um das mal metaphorisch zu sagen. Die Führungskräfte und auch die Angestellten wollen mit der Seilbahn auf dem Berg, scheuen aber die Mühen, sich die Wanderschuhe anzuziehen.
Ah, ja.
Und das kann ich denen natürlich nicht bieten. Im Gegensatz zu vielleicht Kollegen sage ich den Führungskräften immer, ihr öffnet euren Werkzeugkoffer. Ich packe euch eine ganze Menge an Werkzeug hinein und dieses Werkzeug müsst ihr je nach Situation, je nach Mitarbeiter, je nach Kontext auspacken und dann eben anwenden. Zweite Frage, die mir immer gestellt wird, welcher Führungsstil ist der beste? Und dann antworte ich immer, es gibt gar keinen Führungsstil. Weil wenn du einen Führungsstil durchsetzt oder durchsetzen willst, der ja gar nicht existiert, dann bist du statisch. Viel besser ist es, flexibel auf die Situation zu reagieren, denn was am Montag zum Beispiel bei Müller klappt, in einem anderen Kontext, andere Personenkonstellation, funktioniert am Dienstag bei Meier schon nicht mehr, obwohl ich vielleicht dieselbe Methode angewandt habe.
So ist es also. Ist es denn so, dass das Volk heute hilflos und unsicher ist, wie ich das zu Anfang in dem Zitat von Konfuzius gesagt habe, und dass aus dieser Hilflosigkeit und Unsicherheit, wie man überhaupt sprechen soll heutzutage noch, um nicht nur alles richtig zu machen, sondern auch um nichts falsch zu machen, dass aus dieser Unsicherheit und Hilflosigkeit heraus die Nachfrage besteht nach Coaching und nach Seminaren? Oder ist die Nachfrage so, dass die Leute einfach sich verbessern wollen? Oder anders, nochmal anders gefragt, spüren Sie was von einer Unsicherheit, die im Augenblick vorhanden ist, sodass die Leute nicht wissen, wie sie reden sollen und deshalb jemanden brauchen, der ihnen sagt, wie man sich auszudrücken hat?
Ich würde sogar noch weitergehen und es nicht bei dem Begriff der Unsicherheit belassen, sondern seit mehreren Jahren macht sich regelmäßig Angst breit. Mhm. Vor ungefähr 2 Jahren war ich in einem Seminar in Thüringen und da sagte eine Teilnehmerin zu mir, das können Sie doch so nicht sagen. Der Inhalt dessen, was ich gesagt habe, spielt jetzt keine Rolle, aber allein dieser Satz, dass sie zu mir sagte, das können Sie doch nicht sagen. Ich habe ihr dann habe gesagt, Sie haben jetzt die einmalige Chance, ins Handy zu gucken und zu googeln, Grundgesetz Artikel 5, und den lesen Sie dann einfach mal vor. Es geht gar nicht um Unsicherheiten. Ja, Unsicherheiten resultieren aus Angst. Was mir aber wieder Angst macht und große Sorgen, dass wir in einem System mittlerweile angekommen sind, wo Menschen Angst haben, ihre Meinung mit den ihnen entsprechenden Worten auszudrücken.
Mhm. Und ist es so, dass Sie dann lernen wollen, wie man sich ausdrückt, ohne in Fettnäpfchen zu treten?
Bei dem sprachlichen Aspekt oder bei den sprachlichen Aspekten der Seminare geht es darum, wie kann ich wirksam reden? Mhm. Bei den Führungskräften zum Beispiel, mit welchen Worten, mit welchen Sätzen kann ich ein Gespräch beginnen, damit ich meinen Mitarbeiter möglichst in meinem Sinne beeinflussen kann? Dann kommt natürlich immer wieder gleich der Begriff der Manipulation. Nein, ich will ja meine Mitarbeiter nicht manipulieren. Ich will ja nur das, dass sie das machen, was ich als Führungskraft will. Und in diesem Kontext, in diesem Bereich bewegt sich das Ganze. Wie beeinflusse ich, wie bringe ich Menschen sprachlich dazu, dass sie möglichst selbstständig das machen, was dem großen Ganzen, sprich dem Unternehmen oder der Verwaltung dient. Der Sprachveränderung von oben nach unten, dass ich mittels Sprache das Denken beeinflussen kann. Mhm. Ja, das kann ich. Das wird gegenwärtig versucht. Aber der natürliche Fall, und darauf lege ich ganz großen Wert, der natürliche Fall ist, wenn ich meinen Mitarbeitern, um bei diesem Begriff der wertschätzenden Kommunikation stehen zu bleiben, wenn ich sie wertschätze, dann verwende ich automatisch, weil ich Sprachnutzer bin, weil ich das gelernt habe in den verschiedenen Jahrzehnten meines Lebens, dann verwende ich diese Begriffe automatisch. Und deswegen arbeite ich nicht unbedingt an der sprachlichen Oberfläche, sondern arbeite vor allen Dingen am Denken. Wie sollen Führungskräfte, nicht wie sollen sie denken, sondern wie können sie denken? Denn unser Gehirn ist eine faszinierende Maschine und die Neurologen haben ja in den letzten 20 Jahren extrem viele Erkenntnisse gewonnen. Und ich kombiniere Verschiedenes, also Sprache, Psychologie, Sozialpsychologie und Neurologie. Mhm. Ich vermittle den Teilnehmern Kenntnisse, wie gesagt, jetzt kommt wieder die Metapher von dem Werkzeugkoffer, und hoffe, sie zu befähigen, dass sie mit diesem Werkzeug, welches ich ihnen gebe, persönlich aufgrund ihrer Einstellung umzugehen. Ja, Thema Gendern. Ich glaube, Sie wollen gerade meinen Blutdruck in die Höhe treiben. Gendern, also Gender ist ja gar keine Sprache an sich. Gender sind verschiedene Elemente.
Es ist nicht mal eine Sondersprache.
Es ist nicht mal eine Sondersprache. Es sind einzelne Begriffe. Ohne vielleicht ins Detail der Gendersprache hineinzugehen, das kann ja jeder nachlesen. Für mich grundsätzlich, und jetzt nehme ich die hoffentlich größere Perspektive, die Adlerperspektive ein, Gendersprache ist ein Element des Versuches, über die Sprache das Denken und über das Denken das Handeln der Menschen zu beeinflussen. Und nochmal, das ist totalitär. Wir hatten das im Nationalsozialismus, wir haben das in der DDR gehabt. Und wo ein totalitäres System am Ende landet, das haben wir bereits 2-mal in der deutschen Geschichte erlebt. Was für mich dann auch noch sehr faszinierend ist, was ich in den letzten Jahren erst gelernt habe, dass Gender nur ein Teil einer bestimmten Ideologie ist und diese Ideologie kurioserweise diesmal nicht in Deutschland oder Europa entstanden ist, sondern aus den USA herüberschwappt.
Goebbels spricht auch vom sogenannten frühen Hörerfang. Also der Hörer soll ganz früh gefangen werden. Also bevor überhaupt eine Person auftritt, also wie in einem schlechten Theaterstück, wo man also vorher sagt, jetzt kommt gleich der böse Räuber und dann weiß der Zuschauer schon Bescheid, ja, jetzt kommt gleich der böse Räuber und dann tritt er auf. So macht man heute eben schon einen frühen Hörerfang, indem man etwas voranstellt. Also jemand ist entweder ein streitbarer Kritiker oder ein umstrittener Kritiker. Also er ist, je nachdem, was man ihm vorausschickt, als Bewertung ist er schon eingeordnet. Und ist dieser frühe Hörerfang, wie ihn Goebbels noch nannte, vergleichbar mit dem, was man heute Framing nennt?
Es ist ein Teil dieses frühen Hörerfangs. Framing, ein hochinteressantes Thema. Ich muss es noch mal 2-3 Sätze nach hinten stellen. Ich kann Menschen früh fangen bzw. für meine Ziele vereinnahmen, wenn ich all das, was der Hörer, der Zuschauer, mein Gegenüber empfindet, was er hört, riecht, sieht, schmeckt, alles das, was er über die Sinnesorgane wahrnimmt, arbeitet im Gehirn zusammen im Sinne einer konzertierten Aktion. Und deswegen empfehle ich ja zum Beispiel auch meinen Führungskräften, vor einem Gespräch ein Ziel festzulegen, was willst du erreichen? Ein Ziel ist nicht der Anlass, also Mitarbeitergespräch wäre der Anlass. Ziel wäre es zum Beispiel, den Mitarbeiter in diesem Gespräch dazu aufzufordern, seinen eigenen Werdegang zu schildern und wo er sich im Moment selber sieht. Mhm. Danach kann ich den Raum ausrichten, danach kann ich die Temperatur ausrichten. Wo findet dieses Gespräch statt? Sitzen die Beteiligten gegenüber oder nebeneinander? Was nehme ich zu essen? Auf welchem Stuhl sitze ich? Es ist sogar nachgewiesen und das ist ganz kurios, es funktioniert aber. Wenn ich mit jemandem eine weiche Verhandlung führen will, dann setze ich ihn auf einen weichen Stuhl, gebe ihm was Weiches zu essen und etwas Warmes zu trinken.
Oh, das sind jetzt aber schon sehr weit gefasste Rahmenbedingungen, die hier eine Rolle spielen. Ja, vielleicht auch noch die Musik, die man im Hintergrund läuft und vielleicht die neue Tapete, die man extra einrichtet.
Richtig. Und jetzt sind wir wieder bei den Amerikanern. Das haben die Sozialpsychologen dort wirklich herausgefunden. Ja. Nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn in einem Restaurant ein großes Bild hängt von der American Express, das ist wohl eine der wertvollsten Kreditkarten, dann zahlen die Gäste automatisch mehr. Ob sie diese Karte an der Wand als Bild, als Kunstwerk wirklich bewusst wahrnehmen oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Sie haben gefragt nach dem berühmten Framing.
Ja.
Framing bedeutet ja, einen Deutungsrahmen zu setzen mit einem bestimmten Begriff. Wenn ich zum Beispiel Steuerlast sage, dann habe ich eine Last. Das Hauptwort, das Grundwort für Steuerlast ist Last. Und im Kopf des Hörers bzw. Lesers gehen negative Assoziationen los, negative Bilder, die sind miteinander verbunden, vielleicht noch negative Erfahrungen. Also wenn wir einen Begriff hören, der unser Leben stark beeinflussen könnte, sollten wir immer gucken, in welchem Kontext wird dieser Begriff verwendet, wer verwendet den Begriff, welche Intentionen hat derjenige, der versucht, diesen Begriff massiv in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen. Na, der Begriff Experte wird uns ja von den Medien seit Jahren permanent um die Ohren gehauen. Mhm. Wenn ich einen Bundestagsabgeordneten habe, der zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss sitzt, egal welche Partei, aber nie gearbeitet hat oder nie ein Unternehmen gegründet bzw. geleitet hat, der nie in führender Position in der Wirtschaft war, aber im Wirtschaftsausschuss saß, dann wird derjenige sofort als Experte tituliert. Und jetzt passiert genau dasselbe, was wir vorhin schon gesagt haben. Menschen, die den Begriff Experte hören, können automatisch ihr Denken einstellen. Aha, da erklärt mir ein Experte, der tiefer in ein Gebiet hineingestiegen ist als alle anderen, der erklärt mir jetzt die Welt und deswegen muss ich nicht mehr zuhören. Und der letzte Punkt, deswegen muss ich nicht mehr zuhören, das ist das eigentliche Ziel, wenn ich jemanden als Experten tituliere. Da haben Sie einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, und zwar den berühmten Dunning-Kruger-Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich versuche mal, diesen Dunning-Kruger-Effekt zusammenzufassen. Passt nämlich sehr gut zu dem Fachidioten und passt zu dem, was Sie uns mit den Autoritäten erzählt haben. Wenn Menschen wenig wissen, wenn sie nicht in der Lage sind, sich noch Wissen anzueignen oder sich dieses Wissen nicht aneignen wollen, dann haben sie ein relativ eng begrenztes Weltbild. Sie nehmen aber dieses relativ eng begrenzte Weltbild als das Ganze. Und wenn dann noch Ideologie dazu kommt, dann verteidigen sie dieses relativ enge Weltbild vehement. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die immer mehr lernen, die ein relativ großes Wissen haben, und diejenigen, die immer mehr lernen, wissen, sie haben Sokrates angesprochen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Je mehr ich weiß von verschiedenen Gebieten, umso mehr weiß ich aber auch, was in diesen Gebieten noch zu lernen wäre. Und der Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass diejenigen Leute, die ganz viel wissen und weiterlernen, dass die immer vorsichtiger werden in ihren ihren Äußerungen, weil sie sagen, das ist nur ein Aspekt. Mhm. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt, den kenne ich nicht. Sehr schön können wir dieses Phänomen leider in unserer Politik beobachten. Mhm. Sehen Sie sich sogenannte Spitzenpolitiker an, übrigens auch ein Framing. Spitzenpolitiker bedeutet, der ist an der Spitze, dass die teilweise blitzeblöde sind. Das wird unter den Teppich gekehrt. Gucken Sie sich, ich sage jetzt mal Exponenten von einigen Parteien an. Sehen Sie sich junge Leute an, die noch nie gearbeitet haben, die weder Berufsausbildung noch abgeschlossenes Studium haben. Und die wollen Unternehmern, die wollen Menschen mit Berufsabschluss sagen, was sie zu tun und zu denken haben. Und da schließt sich der Kreis zu dem Dunning-Kruger-Effekt. Gefährlich werden diese Leute dann, wenn sie ihr Weltbild ausschließlich mit Ideologemen, mit Wissenselementen aus einer Ideologie angefüllt haben. Das sehen wir bei Teilen der Linken, der Extremlinken. Wir sehen es aber auch ganz besonders hübsch bei Teilen der Grünen. Ich habe die Leute immer gefragt in den letzten 2,5 Jahren, was versteht ihr denn eigentlich unter Lockdown? Was heißt denn eigentlich Homeschooling? Was heißt denn eigentlich Booster bei der Impfung? Mhm. Und viele haben die Schultern gezuckt und haben eine ausweichende Antwort gegeben, aber viele wussten auch gar nicht, was dahinter steckt. Ich sage, stellt euch mal vor, ihr würdet statt Lockdown einsperren oder Hausgefängnis sagen. Dann würdet ihr doch wahrscheinlich zumindest innerlich auf die Barrikaden gehen. Anglizismen haben ja 2 Funktionen aus meiner Sicht. Mhm. Oder mindestens 2. Auf der einen Seite suggerieren sie ja Wissenschaftlichkeit. Die Sprache der Wissenschaft ist Englisch.
International.
International, genau.
Nicht immer streben nach dem Weltniveau, hieß es in der DDR.
Also Weltniveau, wir sind global, wir sind globalisiert, wir sind en vogue, wir sind auf der Höhe der Zeit. Und zum Zweiten, diese Funktion sehe ich als viel stärker an. Damit verschleiere ich das, was ich eigentlich sagen will.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und da möchte ich mich bedanken bei Jens Kegel für diese Einblicke in die Propaganda, was sie mit uns tut und wie wir damit umgehen können. In diesem Sinne wünsche ich, dass wir ein neues, gutes Jahr angefangen haben, mit einer geschärften Aufmerksamkeit für die Möglichkeiten der Propaganda. Also nochmal vielen Dank für die Ausführungen.
Ich bedanke mich für die Einladung und vielleicht mit einem geklauten Kant. Nein, das ist gar kein geklauter Kant. Hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und habe Mut, Propaganda und Einflussnahme durch Mächtige zu durchschauen und der entscheidende Punkt, dagegen anzugehen.